Welt im Ohr, live. Eine Sendung vom ÖAD-Team für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit.
Leute im Labor.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Sendereihe Welt im Ohr des Teams für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit bei der Österreichischen Agentur für internationale Mobilität und Kooperation in Bildung, Wissenschaft und Forschung. Ich begrüße Sie sehr herzlich. Mein Name ist Mayada Hadaya. Unsere Sendung trägt den Titel Solidarökonomie versus alternative Wirtschaftssysteme. Wohin bewegen wir uns? Wir sind augenblicklich Zeugen, wie ein ganzer Planet, der 4 Milliarden Jahre für seine Entwicklung brauchte, in einer globalen Wirtschaftsmaschinerie verheizt wird, die Unmengen von Gütern und zugleich Unmengen von Müll produziert, irrsinnigen Reichtum und massenhaftes Elend, permanente Überarbeitung und sinnlosen Leerlauf. Ein Außerirdischer, der uns besuchen würde, könnte dieses System für verrückt halten, und doch entbehrt es nicht einer gewissen Rationalität. Der harte Kern dieser Rationalität besteht in der unendlichen Vermehrung von Zahlenkolonnen auf den Konten einer relativ überschaubaren Zahl von Menschen. Diese Zahlenkolonnen länger zu machen, scheint letztlich ein einziges verbliebenes Ziel der globalen Megamaschine zu sein. Die Erde wird für eine endlos wachsende Zahl von Nullen verbrannt. So die harte Kritik von Fabian Scheidler, der das Buch »Das Ende der Megamaschine – Geschichte einer scheiternden Zivilisation« geschrieben hat, aus dem Jahr 2015 im ProMedia Verlag. Diese Sendung basiert auf die Idee dieses Buches oder auf die Kritik dieses Buches unter anderem. Wir beschäftigen uns aber auch mit einem weiteren Buch, und das stelle ich ein bisschen später vor, das auch mit Solidarökonomie und alternativen Wirtschaftssystemen zu tun hat. Ich begrüße aber jetzt meinen Gast im Studio. Das ist Frau Doktorin Sigrid Stagel von der WU Wien vom Department für Sozioökonomie. Guten Abend.
Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend. Vielen Dank, dass Sie Zeit gefunden haben, ins Studio zu kommen. Wir sind live im Funkhaus. Und in der ersten Hälfte der Sendung hören Sie 3 Interviews. Das erste ist von Stefan Neuner. Er ist Wirtschaftswissenschaftler an der WU in Innsbruck und hat eben auch ein Buch herausgegeben. Das nennt sich »Unser kleines Dorf – Eine Welt mit 100 Menschen in einem Team«. Das sind 3 Kollegen, die dieses Buch herausgebracht haben. Alle sind von der WU in Innsbruck. Und wir wollen diese Interviews gemeinsam anhören. Alle handeln vom Thema Solidarökonomie und alternativen Wirtschaftssystemen. Sie etwas kommentieren, und in der zweiten Hälfte der Sendung darf ich meinen Gast, Frau Doktorin Sigrid Stagel, bitten, einige Fragen aus diesen Interviews heraus zu kommentieren, zu analysieren, zu besprechen. Bleibt dran. Das erste ist von Stefan Neuner.
Wir sind eben der Meinung, dass es eben ganz viele kleine Schritte und Projekte braucht, damit man dann am Ende vielleicht doch was Großes erreicht. Und wir haben uns dazu mal 2009 entschlossen, das so zu machen, dass wir so einen Versuch starten, ob es möglich ist, ohne Subventionen und Fördergelder wirtschaftswissenschaftliche Bücher auf den Markt zu bringen, die sich dann verkaufen und wo man dann mit dem Geld dann tatsächlich jenen Menschen helfen kann, denen es auf der Welt wirklich schlechter geht als uns.
Offensichtlich ist Ihnen das gelungen.
Es gelingt uns in einem kleinen Kreis, ja, und wir versuchen natürlich, also wir legen auch sehr viel Wert darauf, dass das also hauptsächlich Kindern zugutekommt, weil die Kinder sind unsere Zukunft, und wir sind ja selber auch ein Verein, der globales Lernen fördert. Und dementsprechend haben unsere Projekte, die wir mitfördern, auch immer einen Bildungscharakter. Also wo man versucht, wirklich Kindern eine Perspektive zu geben, indem man ihnen Bildung angedeihen lässt.
Über Bildung würde ich später noch ganz kurz dazukommen. Die erste Frage wäre, solidarökonomische Projekte, Alternativen und Ideen gibt es ja wie Sand am Meer mit guten Ideen für die Zukunft. Dennoch ist die Frage, verändert das etwas an der Politik und Wirtschaft, am globalen Wirtschaftssystem, das auch Raubtierkapitalismus genannt wird? Sind diese kleinen Schritte, von denen Sie reden, hilfreich?
Definitiv. Also das, jeder kleine Schritt, den man macht und der sozusagen hin zu einem, zu mehr Kooperation, zu mehr Solidarität führt, ist ein sinnvoller Schritt, auch wenn es scheint, dass es im ersten Moment nicht ausreicht, um das Gesamtsystem irgendwie zu kitten. Ja, es gibt also sehr viele Projekte und Ideen und Konzepte, die sich mit alternativen Wirtschaftssystemen auseinandersetzen. Wir als Team finden aber, dass viel zu wenig darüber gesprochen wird, wie denn dieser Übergang eigentlich ausschauen könnte, weil daran scheitert es. Das heißt, es gibt kein Konzept, wie man tatsächlich einen Übergang schaffen könnte von einem rein kapitalistischen System hin zu einem solidarökonomischen System. Und bis jetzt hat die Wirtschaftsgeschichte gezeigt, dass also die Konzepte, die wir haben, das ist Krieg, Not und Totschlag oder Krisen und Katastrophen, die dann dazu führen, dass Politik, Wirtschaftstreibende und auch die Bevölkerung animiert wird, das Verhalten zu verändern. Und hier wäre es wirklich notwendig, sich zu überlegen, wie man denn einen friedvollen Übergang hin zu einer solidarischeren Ökonomie schaffen könnte.
Ich versuche die Frage nochmal umzuformulieren. Wäre es nicht sinnvoller, Wirtschaft, Wirtschaftstreibende in höchsten Positionen, große Konzerne und politische Verantwortliche ins Boot zu holen, anstatt die Verantwortung auch für diesen Übergang den Menschen, den Bürgerinnen und Bürgern und auch Forscherinnen und Forscher, Wissenschaftlerinnen zu überlassen?
Natürlich wäre es sinnvoll, die mit ins Boot zu holen, nur sehe ich das sehr holistisch und auch Politiker sind Teil der Gesellschaft und auch die Wirtschaftstreibenden sind Teil der Gesellschaft. Also ich sehe diese klare Trennung nicht, dass man jetzt sagen muss, ja, man müsste jetzt explizit Politiker mit ins Boot holen, denn es könnte sich ja auch eine politische Partei entwickeln, die wir jetzt noch nicht kennen, mit einem politischen Programm, das wir jetzt noch nicht wissen, wo Politiker herauskommen und Politikerinnen, die dann genau das umsetzen, was sich zum Beispiel Kleinstinitiativen über Jahre und Jahrzehnte hin an Ideen und Konzepten entwickelt haben.
Das gibt's ja schon, die politischen Parteien, die alternativen politischen Parteien, obwohl sie jetzt natürlich auch mitregieren möchten und sich dementsprechend auch anpassen und dementsprechend zahm sind, müsste man nicht weitergehen und wirklich die Personen an den Hebeln der Macht und Verantwortung tragen und verantwortlich sind für diese Ungleichheit im System, für diesen Turbokapitalismus.
Ja, da muss ich sagen, da habe ich dann einen relativ pragmatischen Ansatz und sage, ich muss eigentlich nicht einen Wirtschaftsbus in einem großen globalen Unternehmen muss ich nicht überzeugen, sondern ich brauche einfach einen gesetzlichen Rahmen, in dem das schädliche Verhalten, das unternehmerische schädliche Verhalten gesteuert wird. Es geht also eher, das wäre dann eine reine Besteuerungsfrage und dann wird sich im Grunde genommen auch der Wirtschaft, wenn jetzt sozusagen das, die oberste Prämisse nicht mehr der reine Profit wäre, sondern eben auch sozialer Ausgleich, Steuerehrlichkeit und so weiter, dann würden sich ja ein Großteil der Wirtschaftsbosse, müssten sich dann nach dem richten und ich brauchte nicht deren Zustimmung, sondern sie hätten keine Wahl. Es scheitert eher darum, dass sie keinen globalen Rahmen dafür haben. Und die Unternehmen, von denen wir sprechen, sind global tätig. Unsere nationale Gesetzgebung ist aber national gebunden. Und das verschafft den transnationalen Unternehmen diesen Vorteil, dass sie als einen Staat in dem Sinne übergehen. Man kann es also sozusagen einfach Effizienzsteigerung auch nennen, wie es im Wirtschaftsjargon genannt wird, dass man schaut, okay, wo habe ich also wenig Besteuerung für Arbeit oder wenig Umweltauflagen und dann verlage ich halt meine Produktion dorthin. Da sehe ich also jedes Problem, wie kann man also einen globalen einen Gesetzesrahmen schaffen, in dem also dieses Verhalten, wie es jetzt stattfindet, bestraft wird und dafür anderes Verhalten, anderes Wirtschaftstreiben belohnt wird. Das ist die ganz große Frage. Und wenn man sich anschaut, wie die Klimadiskussionen anschauen, dann sieht man, wie wirklich schwer es ist, selbst für so ein weiches Thema, also wo man wirklich über ganz schwache Grenzwerte und so weiter spricht, wie schwer es ist, eine globale Einigung zu erzielen.
Kennen Sie das Buch Das Ende der Megamaschine von Fabian Scheidler?
Nur vom Titel.
Es hat mich einiges an Ihrem Buch erinnert, Unser kleines Dorf, nämlich erstens mal das Zurückgehen und das Zurückblicken in die Vergangenheit, wobei Fabian Scheidler das jetzt für die letzten 4000 Jahre macht und bei Ihnen sind es 200.
Ja, ja.
Denken Sie wirklich, dass wir aus der Vergangenheit lernen können?
Das ist wirklich eine ganz spannende Frage, ob wir aus der Vergangenheit lernen. Also ich finde schon, man kann Lehren aus der Vergangenheit ziehen. Dennoch ist die Gegenwart dann immer, oder wird zumindest die Ausrede gefunden, ja, es ist ja doch ein bisschen anders da. Und deswegen kann man jetzt also, das kann man nicht davon ausgehen, dass also diese negativen Entwicklungen, wie wir sie vielleicht schon vor 100 Jahren gehabt haben, dass die sich nochmal wiederholen. Und ich selber, das ist jetzt auch wirklich nur meine persönliche Meinung, ich zitiere da wirklich gerne immer den Herrn Frank Schätzing aus dem Buch Der Schwarm, der gesagt hat, das Problem an diesem aus dem Vergangenheit lernen besteht darin, dass wir nur uns an die Sachen erinnern können, die wir selbst erlebt haben. Und Sachen, die vor unserer Zeit passiert sind, können wir nicht, wir können diese Emotionen, die sozusagen mit diesen schrecklichen Tragödien, die der erste, die Weltwirtschaftskrise und der Zweite Weltkrieg ausgelöst hat, einfach nicht nachvollziehen. Wir können sie zwar aus Büchern lernen, aber wir können sie nicht so empfinden, als ob wir das selber erlebt hätten. Und dadurch entsteht so eine Art, ja, das ist halt eine Geschichte und das wird schon nicht nochmal so schlimm kommen. Und das bringt uns eben in eine Situation, wo ich heute schon wirklich, wo mir die Ohren klingeln, wenn ich mir manche Sprachen, also wenn ich mir anschaue, wie heutzutage schon wieder gesprochen wird, in welche Richtungen alle politischen Parteien sich momentan bewegen, da läuft es mir wirklich kalt den Rücken runter, weil ich mir dann denke, ja, ich weiß nicht, wir sind doch alle in die Schule gegangen, haben die gleiche Schulbildung genossen und wir sind schon mal vor ähnlichen Situationen gestanden und trotzdem in die gleichen Erklärungsmuster hergenommen. Trotzdem wird sozusagen, ist die einzige Richtung, die es dann anscheinend geben kann, nach rechts. Also unser Team hofft natürlich, dass wir eben aus der Vergangenheit lernen können. Die momentane Realität oder die Gegenwart schaut so aus, dass das nicht der Fall ist.
Zum Stichwort Bildung. Sind Sie der Meinung, dass Bildung auch in all den Projekten, die Sie unterstützen, im Speziellen für Kinder, wichtiger ist als Solidarität lernen oder lernen anders im Leben miteinander zu tun und dieses Lernen, wird das an Schulen gelehrt?
Also da muss ich jetzt eine Unterscheidung machen, und zwar, also wenn was ich vorhin angesprochen habe, Bildungsprojekte, die wir also unterstützen, sind, wo Kinder eigentlich ansonsten arbeiten gehen müssten. Und hier geht es wirklich um die Bildung Rechnen, Schreiben und Lesen. Also um wirklich die grundsätzlichsten Sachen, die für uns so selbstverständlich sind. So selbstverständlich, dass man sie im Alter dann ein großer Teil wieder verlernt. Das heißt, wir unterstützen wirklich Kinder, die in Regionen aufwachsen, wo die Alternative zur Bildung wirklich darin besteht, arbeiten zu gehen. Wenn wir jetzt davon reden, dass wir gebildet sind, dann sage ich, dann stimmt es in dem Sinne, also auch für einen Weltmaßstab sind wir wirklich sehr gebildet. Also wir lernen Sachen, die ein Großteil der Weltbevölkerung nicht einmal mehr beim Namen kennt. Also eine Differentialgleichung, kann man nicht vorstellen, dass das wirklich viele Kinder auf der Welt tatsächlich im Rahmen ihrer Pflichtschulausbildung lernen. Wir schon. Das ist schon sehr was Abstraktes mitunter. Und jetzt haben wir aber eben alles, also wir haben wirklich in der Schule gelernt, was sozusagen alles Schlimmes passieren kann, wenn die Menschen eben nicht mehr solidarisch sind, sondern beginnen sozusagen ihren Nachbarn als Feind zu sehen. Das haben wir alles schon gehabt und trotzdem findet momentan genau diese Diskussion statt. Wenn ich auf europäischer Ebene schaue, dann findet diese Diskussion fast in jedem Staat statt. Und auch hier muss ich sagen, dann muss man halt noch mehr in die Bildung investieren. Dann muss man vielleicht neue Wege finden, wie man das vermitteln kann. Das heißt, man muss vielleicht mehr mit Zeitzeugen zusammenarbeiten, die also vielleicht tatsächlich eine persönliche Erinnerung an die Ereignisse haben. Ich bleibe dabei, Bildung, egal in welchem Staat und auch in welchem Alter, ist enorm wichtig. Weil erst dadurch eröffnet sich für mich auch ein gewisser Handlungsspielraum. Wenn ich statistische Zahlen verstehe zum Beispiel, dann kann ich mir also auch die Flüchtlingskrise, die mit der Österreich konfrontiert ist, anschauen und kann es in eine Relation setzen, wo ich sage, das ist jetzt nicht der ganz große Happen, den wir wirklich nicht verdauen können. Wenn ich keine statistischen Zahlen lesen kann, dann muss ich das glauben, was mir bestimmte Parteien vorsetzen und sagen, dass also diese Personen, die nicht einmal das Recht haben zu arbeiten, mir tatsächlich den Arbeitsplatz wegnehmen können. Wenn ich juristisch gebildet bin, dann kann ich das nachlesen und kann sehen, dass das Asylgesetz das nicht erlaubt, dass also jemand, der darf einfach rein gesetzlich nicht arbeiten. Von daher bin ich also total immun gegen jede populistische Äußerung, die darauf abzielt, mir vorzugaukeln, dass ein Flüchtlingsjugendlicher oder Jugendliche mir den Job wegnehmen kann.
Ich bedanke mich sehr herzlich und wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg und gute Arbeit.
Ich bedanke mich ebenfalls für die Einladung zu diesem Interview und hoffe, dass wir auch in Zukunft viele Leser und Leserinnen begrüßen dürfen, die sich interessieren, wie denn die Welt ausschaut, wenn es nur 100 Menschen hätte.
Liebe Hörerinnen, herzlich willkommen wieder. Ihr hört Welt im Ohr zum Thema Solidarökonomie versus alternative Wirtschaftssysteme. Wohin bewegen wir uns? Wir sind live im Studio, im Funkhaus. Das war jetzt das Interview mit Stefan Neuner. Er ist Wirtschaftswissenschaftler von der TU in Innsbruck und hat mir das Telefoninterview aus Telfs gegeben, das vorab aufgenommen wurde. Sein Kollege Andreas Exenberger hat mir ebenfalls ein kurzes Interview gegeben. Er spricht über Chancengleichheit und Zauberformel. Das ist das nächste. Andreas Exenberger, Co-Autor des Buches »Unser kleines Dorf«, eine Welt mit 100 Menschen, konnte leider kein Interview geben aus zeitlichen Gründen, war aber so freundlich und hat schriftlich Stellung bezogen. Und nun möchte ich in Kürze hier die Antworten auf meine Fragen vorlesen. Die erste Frage, die ich gestellt habe, war: Können Sie ausführen, welche globalen Probleme für eine ungerechte Verteilung verantwortlich zeichnen? Er hat geantwortet: Entscheidend ist zweifellos die Frage des eingeschränkten Zugangs und damit das völlige Fehlen von Chancengleichheit. Es geht um Zugang zu grundlegenden materiellen Bedürfnissen wie bezahlbarer Nahrung und Gesundheitsversorgung, aber auch den Zugang zu Rechtsstaatlichkeit, einschließlich der Durchsetzung menschenrechtlicher Grundprinzipien und Bildung, sowie den Zugang zu politischer Mitbestimmung. Fortschritte in all diesen Bereichen würden den Raum öffnen, um die eigenen Angelegenheiten immer mehr und besser selbstverantwortlich zu regeln, was politische und wirtschaftliche Freiheit einschließt, was beides eine Grundvoraussetzung für eine funktionierende Gesellschaft ist. Meine zweite Frage war: Welche Alternativen des nachhaltigen Wirtschaftens wären Ihrer Ansicht nach realisierbare Lösungen? Er hat geschrieben: Es gibt nur einen Weg, der aber natürlich kompliziert ist und Fehler beinhaltet. Man muss den Menschen die Möglichkeit geben, selbst bestimmen zu können, indem man sie von existenziellen Sorgen befreit, also von Hunger und Krankheit, Zugang zur Bildung verschafft und Versammlungsfreiheit sicherstellt. Der wohlmeinende Diktator wird es letztlich meistens doch nur mit sich selbst und den Seinen wohlmeinen. Es geht also weniger darum, dass man sagen könnte, welche spezifischen Formen von Organisation die beste ist, denn das wird immer von vielen Umständen abhängen. Es geht vielmehr vor allem darum, Menschen in die Lage zu versetzen, das selbst entscheiden zu können. Und das funktioniert nur mit Partizipation in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft und Subsidiarität, also der Entfaltung von Individuen, selbstbestimmt und eigenverantwortlich handeln zu dürfen bzw. zu können. Entscheiden muss man dort können, wo zu entscheiden ist, und das ist manchmal auf globaler Ebene und oft auf lokaler. Machen lassen ist die Zauberformel, und das bedeutet auch, Fehler zu tolerieren und es auszuhalten, dass es nicht so läuft, wie man das selbst gerne hätte. Meine dritte Frage an ihn war: Was müsste sich wirtschaftspolitisch bzw. politisch dafür ändern? Er hat geschrieben: Der Raubtierkapitalismus transnationaler Großkonzerne ist jedenfalls nahezu das Gegenteil. Dort gilt das Recht des monetär Potenteren. Es gibt weder Chancengleichheit noch Solidarität. Und es geht um die totale Standardisierung und der Vorspiegelung von fast grenzenloser Auswahl an Konsumgütern. Was sich also ändern müsste, sind auf einer leider sehr abstrakten Ebene, die dann aber immer wieder lokal sehr konkret werden kann, eine Förderung von Kooperation in allen Formen. Denn ohne prinzipielle Kooperation kann man auch die positiven Effekte von Konkurrenz nicht nachhaltig ernten und eine viel größere Toleranz gegenüber Lösungen, die an lokale Rahmenbedingungen angepasst sind. An die Weltrevolution oder lokalere, radikale Umstürze glaube ich nicht, wobei ich den Argumenten einiges abgewinnen kann, dass grundlegender Wandel ohne Konflikt nicht möglich sein wird. Aber insgesamt glaube ich, dass man einen möglichst breiten Konsens herstellen sollte und daher Kompromisse eingehen muss, um die Austragung dieser Konflikte mittels ausgehandelter Regeln zu ermöglichen und außerdem alles, was man für den richtigen Weg hält, einfach einmal mit möglichst vielen Mitstreitenden machen sollte. Natürlich auch gegen Widerstände, aber so gewaltfrei wie möglich. Ein abschließender Satz von Andreas Exenberger ist: Wichtig ist nur, dass kein Schritt in die richtige Richtung zu klein ist. Egal wie wenig man zur Veränderung beitragen kann, man sollte sich jedenfalls nicht dadurch entmutigen lassen, dass der eigene Einfluss so klein ist. Wenn viele Menschen kleine Schritte gehen, ist am Ende auch eine große Masse bewegt. Ja, das war Andreas Exenberger. Er hat das schriftlich gegeben, das Interview. Und er ist mit Stefan Neuner und Josef Nussbaumer das Team Globo. Das ist auch ein Verein zur Förderung der Bewusstseinsbildung im Hinblick auf globale Ungerechtigkeiten. Und diese beiden Bücher, Unser kleines Dorf sowie Das Ende der Megamaschine von Fabian Scheidler, setzen sich in unterschiedlicher Weise kritisch mit Wirtschaftssystemen im globalen Vergleich auseinander. Unser kleines Dorf, das Buch, erscheint in der 5. Auflage und wird mit einer aktuellen Referenz der neuen nachhaltigen Millenniumsziele sein und einer Hauptfigur, einem Mädchen, deren Verhalten das Dorf beeinflusst. Die Herausgeber haben sich auch Gedanken über Identität der Hauptfigur gemacht, sowie über politische Partizipation. Das kleine Mädchen hat weder Hautfarbe noch Gesicht, sondern wird wie alle anderen Menschen in den Grafiken als Hydrant dargestellt. Also lasst euch überraschen, so die Autoren. Das dritte Interview nun kommt von Doktorin Nora Niemetz. Sie ist bei Südwind, eine entwicklungspolitische Organisation, die sich seit 35 Jahren für Menschen- und Arbeitsrechte weltweit einsetzt. Nora koordiniert das Projekt auf österreichischer Seite, bei dem es um nachhaltige Ökonomie geht. Insgesamt sind 23 Länder mit 26 Partnern in der EU und 9 weitere Länder des Südens, wie beispielsweise Brasilien oder Indien, im Projekt vertreten.
Ja, hallo. Erst einmal vielen Dank für die Einladung, dass ich heute hier mit dir sprechen kann über das Thema Solidarökonomie und auch über das Projekt, in dem ich beteiligt bin.
Wenn du ganz kurz sagst, wie lange es das gibt, was konkrete Ziele sind.
Genau, vielleicht eine kurze Erklärung, warum SUSI. SUSI steht jetzt für die Kurzform von dem relativ langen Projektnamen und der gekürzte bereits Projektname lautet Sustainability and Solidarity in Economy. Und aus diesen Buchstaben von diesem Wortspiel entsteht jetzt unser Kürzel SUSI. Und in dem Projekt geht es mal grundsätzlich darum, vor allem Solidarökonomie bekannter zu machen, Vernetzungen herzustellen und das aber auch auf eine politische Ebene zu tragen. Das heißt, grundsätzlich sehen wir uns auch im Projekt gewissermaßen als Brückenbauer und Brückenbauerinnen, aber ganz stark im Fokus steht das Thema Solidarökonomie bekannter zu machen und ins Bewusstsein mehr zu bringen und auch bestehende Initiativen zu stärken.
Ja, die erste Frage hast du schon kurz angesprochen. Es geht um Politik, um Politikerinnen auch anzusprechen, um Gesetzesänderungen voranzutreiben oder möglich zu machen. Wie sieht es denn in der Praxis aus? Wie arbeitet jetzt SUSI mit der Politik oder Wirtschaft zusammen?
Da muss man ein bisschen ausholen. Es ist nämlich sehr unterschiedlich. Ich habe schon gesagt, es ist ein großes Konsortium mit unterschiedlichen Ländern jetzt, was EU-weit die Streuung betrifft. Und selbst da sind ganz starke Unterschiede in der Handhabung von Solidarökonomie. Es gibt Länder wie beispielsweise Frankreich, wo das bereits auch verankert ist, und Länder wie zum Beispiel Österreich, wo es hier jetzt auf einer politischen Ebene oder in einem rechtlichen Rahmen jetzt noch nichts eingebettet gibt. Und das wird aber auch unterschiedlich gesehen. Also es gibt natürlich auch viele Initiativen, die wollen gar nicht, dass das jetzt irgendwie reguliert wird, kontrolliert wird, vielleicht sogar in gewissermaßen dann auch eingeschränkt ist. Das heißt, diese Sache ist auch noch stark in Diskussion, inwieweit braucht es denn auch eine Verankerung. Aber klar ist, dass es politisch und auch rechtlich natürlich einen Rahmen geben muss, damit es von dieser Nische, sage ich jetzt, auch wirklich in die Breitenwirkung gehen kann und damit einfach auch die notwendige Unterstützung da ist, die erforderlich ist.
Welche Gesetzgebung gibt es im Unterschied zu Österreich?
Brasilien ist, glaube ich, ein sehr gutes Beispiel. In Brasilien wird schon seit den 2000ern eigentlich von der Regierung auch die Solidarökonomie unterstützt. Und 2003 wurde ja ein eigenes Staatssekretariat dafür gegründet mit Paul Singer, der als Staatssekretär der Solidarökonomie im Ministerium für Arbeit seinen Platz hatte und von dort aus einfach diese ganze Bewegung ganz stark auch vertreten konnte und festigen konnte. Ich sage jetzt konnte, weil das ja wieder eine neue Entwicklung ist, dass jetzt dadurch, dass die Präsidentin hier, ja man kann fast sagen, geputscht wurde. Durch die Absetzung der Präsidentin wurde auch Paul Singer abgesetzt und leider für ihn jetzt eine Person in diese Sekretariatsfunktion gesetzt, ein ehemaliger Polizeiobmann, der überhaupt keinen Bezug zur Solidarökonomie und zur Bewegung hat. Aber allein durch diese Verankerung im Arbeitsministerium und dadurch, dass dieses Thema hier auch wirklich gleichwertig mit anderen Sekretariatsstellen und mit anderen Funktionen gesehen wurde, konnte einfach in Brasilien nach außen das Thema ganz stark vertreten werden und es gewissermaßen diese Rechtfertigung, die man sich dann auch manchmal suchen muss, das war einfach geregelt. Das gab's, das war dort und man konnte gut arbeiten damit.
Also das heißt, ein Staatssekretariat wäre sehr wünschenswert, um hier wirklich auf politischer Ebene, auch wirtschaftlich, auf wirtschaftlicher Ebene sehr viel mehr zu bewirken als nur das Thema Solidarökonomie, das es ja eigentlich auch schon sehr lange gibt, mit sehr vielen größeren, kleineren Initiativen. Wie ist es denn mit den Konzernen, die hier Verantwortung haben für sehr viele Mitarbeiterinnen, die global agieren, die, wie wir wissen, auch Steuerflucht betreiben? Wie ist denn da die Kommunikation?
Das ist eine sehr gute Frage, die du da ansprichst. Eine sehr schwierige Frage, die auch gleichzeitig komplex in der Antwort ist. Ich kann es jetzt nur aus Sicht des Projekts einmal erzählen, wie wir damit umgehen. Momentan ist es so, in der ersten Phase des Projekts war ganz stark so diese Recherchearbeit. Was gibt's beispielsweise in Österreich für Unternehmen, für Initiativen, für Bewegungen der Solidarökonomie? Andreas Exner von der Universität Wien hat diesen Forschungsauftrag durchgeführt, hat einen sehr interessanten Report dazu veröffentlicht, wie steht's um die Solidarökonomie in Österreich, wer sind die Player, wer kann auch was bewirken und so weiter. Und es hat sich natürlich gezeigt, dass wenn wir jetzt schauen, ob es Unternehmen gibt, die nach den Grundsätzen der Solidarökonomie auch agieren, dass das natürlich noch sehr verschwindend klein ist. Aber wir alle kennen ja zum Beispiel auch das Prinzip der Gemeinwohlökonomie und da gibt es ja bereits auch Unternehmen, die nach den gemeinwohlökonomischen Aspekten mit der Gemeinwohlökonomie Bilanz etc. auch schon wirtschaften. Die Unternehmen in Verantwortung zu nehmen, tun wir beispielsweise als Südwind ja laufend in unterschiedlichen Projekten. Aber da ziehen wir natürlich auf so Dinge ab wie Living Wage und auch diese menschenwürdige Arbeit, die natürlich ein Teilaspekt der Solidarökonomie sind. Also das, ich würde es jetzt so sehen, das sind so kleine Schritte, wo man probiert, Unternehmen in die Verantwortung zu ziehen und auch hier beispielsweise ökologische Aspekte einzubringen, wenn es jetzt darum geht, wie schaut es jetzt in Sachen Nachhaltigkeit etc. aus. Aber dass jetzt wirklich so mal ein Gesamtkonzept besteht, wo man sagt, okay, das ist jetzt das Unternehmen XY und ich schlage jetzt vor, so könnt ihr solidarökonomisch wirtschaften, bitte probiert das jetzt irgendwie in der Art umzustellen, da sind wir jetzt natürlich noch weit entfernt davon.
Eine abschließende Frage noch. Siehst du in den nachhaltigen Entwicklungszielen Chancen für eine bessere Umsetzung?
Grundsätzlich sehe ich jetzt die SDGs, also die Ziele für nachhaltige Entwicklung, schon so ein bisschen als Hoffnungsträger. Ich glaube, für alle, die in dem Bereich Entwicklungszusammenarbeit auch tätig sind, aber auch darüber hinaus natürlich. Aber ich sage jetzt bewusst Hoffnungsgeber, weil ich sehe hier das Problem, dass es eben genau daran hapert, dass noch nicht genau ausgelotet worden ist, wie es tatsächlich mit einer Umsetzung ausschauen kann. Also es gibt die SDGs, es gibt 17 Ziele, mehr als 160 Unterziele, aber was jetzt die Umsetzung und die Verankerung auch in einem Staat wie Österreich, also auf nationaler Ebene, das dann umzusetzen, hier gibt es noch keine richtige Strategie. Grundsätzlich aber ermöglichen diese SDGs schon, hier darauf zu pochen, ja, und zu sagen, okay, es gibt jetzt im Ziel 8 die Forderung nach Decent Work, ja. Und das heißt, es ist in unser aller Ermessen, auch dazu beizutragen und verstärkt daran zu arbeiten. Also grundsätzlich bieten diese SDGs dann genau diesen Rahmen, wo ich jetzt auch zu Beginn gesagt habe, das, worauf man sich dann auch ein bisschen berufen kann. Aber grundsätzlich auch, wenn jetzt wir die Solidarökonomie noch einmal hier ins Spiel bringen, geht es ja gewissermaßen um dieses gute Leben für alle. Ja. Und auch wenn wir jetzt die SDGs anschauen, dann geht es ja auch wirklich so über diese Armutsbekämpfung hinaus, weit hinaus auch über die MDGs. Es werden alle Staaten mit eingebunden. Und es ist einfach so, dass, das muss man vielleicht auch nochmal so sagen, dass solange wir in einem System leben, wo jetzt eine Absicherung meines Lebens durch Geld nur passieren kann, also durch das, was ich mir durch gewisse Privilegien aufbauen kann über Geld, wird es kein gutes Leben für alle geben können, weil einfach diese Schere zu groß ist. Ja. Und ich glaube, um diese Schere auch zu schmälern, bietet jetzt die Grundlage der SDGs hier viele Möglichkeiten anzusetzen.
Nora Niemetz, ich bedanke mich vielmals, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir haben heute die Gelegenheit gehabt, nach deinem FM4-Interview hier im Funkhaus nochmal im Garten des Funkhauses zu reden. Vielen Dank und alles Gute für die Arbeit.
Ich sage danke, Dankeschön.
Liebe Hörerinnen, live aus dem Funkhaus zum Thema Solidarökonomie versus alternative Wirtschaftssysteme. Wohin bewegen wir uns? Ihr hört die Sendereihe Welt im Ohr des Teams für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit hinter Mikro Mayada Hadaya. Zu Gast bei mir habe ich Frau Doktorin Sigrid Stagel von der WU Wien vom Department für Sozioökonomie und in der zweiten Hälfte der Sendung nun Gelegenheit mit ihr, diese drei Interviews, die wir gehört haben, zu kommentieren, zu diskutieren beziehungsweise auch einige Fragen zum Thema abzuarbeiten, zu besprechen. Zunächst aber eine Pause mit Musik. Thank you. Unser Thema heute Solidarökonomie versus alternative Wirtschaftssysteme. Wohin bewegen wir uns? Ihr hört Welt im Ohr noch einmal. Vor der Musik haben wir Nora Niemetz von Südwind gehört. Sie leitet das Projekt SUSI. Ich möchte nur kurz erwähnen, dass sie eine Homepage haben. Das ist solidarityeconomy.eu. SUSI steht für Sustainable and Solidarity Economy und sie haben auch eine Facebook-Seite. Diese Studie zu solidarischer Ökonomie in Österreich, Sichtweise, Erfahrungen und Perspektiven sind von Andreas Exner auch im Netz zu finden und viele weitere Kampagnen, die von Südwind auch zum Thema Solidarökonomie, wie zum Beispiel die Clean Clothes Kampagne, Clean IT. Wir haben auch berichtet über ICT for Development, also Informations- und Kommunikationstechnologien für Entwicklung im September 2014. Das findet ihr bei uns auf unserem Weblog und alles andere von Südwind im Netz. Und nun begrüße ich noch einmal sehr herzlich meinen Gast, Frau Doktorin Sigrid Stagel von der WU Wien. Schön, dass Sie da sind. Danke.
Freut mich sehr.
Wir haben gemeinsam die Interviews angehört und sehr vieles gehört und doch einiges, das immer wieder auftritt. Ich würde Sie aber zunächst bitten, sich kurz vorzustellen.
Ja, ich bin Ökonomin und leite das Institut für ökologische Ökonomie. Unter ökologischer Ökonomie verstehen wir eine Art von Ökonomie, die den Planeten und Menschen sehr ernst nimmt. Also so, dass das wirklich bedeutend ist und dass das Überleben der aller Menschen, das gute Leben aller Menschen und möglicherweise das Ziehen von absoluten Grenzen, biophysischen Grenzen nötig ist, wie zum Beispiel bezüglich Klimawandel. Das versuchen wir in die ökonomische Theorie zu tragen, weil wir meinen, dass das aufgrund der Problemlagen, denen wir uns gegenüber sehen, nötig ist und dass es deswegen ein bisschen eine Reform der ökonomischen Theorie auch braucht.
Mhm. Wie lange gibt es das Institut, das Department schon?
Das Department gibt es schon länger, ungefähr 8 Jahre. Das Institut gibt es erst seit 2 Jahren.
Mhm. Ja. Wir haben jetzt sehr viele unterschiedliche Begriffe gehört, also Solidarökonomie, Gemeinwohlökonomie und dann eben Wirtschaftssystem, Wirtschaftssysteme. Können Sie uns helfen, ein bisschen zu differenzieren?
Mhm. Gerne. Unter Solidarökonomie versteht man normal, das ist ja eigentlich kein wissenschaftlicher Fachbegriff, sondern es ist ein politisches Konzept. Und als solches ist es auch bewusst nicht eng gezogen, sondern es soll möglichst vielen Bereichen, sehr unterschiedlichen Konzepten, Theorien, Ansätzen Platz geben. Wenn man aber in Österreich oder an jedem anderen Platz dieser Erde die Augen offen hält, kann man eine Menge von sozialökonomischen Projekten in nächster Umgebung beobachten. Und Südwind mit Unterstützung der Uni Wien haben das systematisch erhoben für Österreich. Und die Projekte, die man da findet, sind Tauschbörsen, Umsonstläden, Food Co-ops, Sozialmärkte, sozialverwaltete Betriebe, Regionalwährungen, Gemeinschaftsgärten, Baugruppen, alternative Bildungseinrichtungen, Open-Source-Programme und so weiter, nur um ein paar Beispiele zu nennen. Solidarische Ökonomie kann man als eine alternative Form des Wirtschaftens sehen. Sie borgt von den eher bedürfnisorientierten, sozialen, demokratischen und ökologischen Ansätzen aus. Also das sind so Grundpfeiler, die in der solidarischen Ökonomie wichtig sind. Solidarökonomische Projekte sollen grundsätzlich im Dienste des Menschen stehen. Und insofern sind sie auch anthropozentrisch, also das ist aus unserer Perspektive der ökologischen Ökonomie zwar einerseits kritisch, weil das kann zwar zu Interessenskonflikten kommen, wie wichtig ist jetzt der Planet im Verhältnis zu den Menschen. Letzten Endes ist aber Ökonomie immer anthropozentrisch, das heißt vom Menschen ausgehend. Und es ist aber da wichtig, dass jeder Mensch ein Teil der Gesellschaft ist, seine Arbeit damit ein entscheidender Bestandteil für die Entwicklung der Menschheit sei. Das sind große Ideen. Es ist aber schon wichtig, um die aktuellen Probleme anzugehen, dass man diesen Schritt zurückmacht und die grundlegenden Ideen der ökonomischen Theorie nochmal überdenkt, hinterfragt und sich da an Alternativen orientiert, wie zum Beispiel den Beispielen aus der Solidarökonomie.
Und was ist da jetzt der Unterschied zur Gemeinwohlökonomie? Ist es nur die Bezeichnung?
Also Sie haben sicher gemeinsam, dass sich in diesen Bewegungen, in diesen Gruppierungen Menschen engagieren, um der Ausgrenzung, Marginalisierung, Prekarisierung, Arbeitslosigkeit, Armut etwas Konstruktives entgegenzusetzen. Vieles davon ist nicht neu. Also es gab schon Genossenschaftsbewegungen in England, gab es auch am Festland Mitte des 19. Jahrhunderts. Manche verfolgen die Genossenschaftsgedanken sogar bis ins Mittelalter zurück. Es ging dabei um eine zweckrationale, theoriegesteuerte Planung eher. Auch die Gemeinwohlökonomie ist jetzt nichts Neues, gibt es schon seit einigen Jahrzehnten.
Darf ich nur ganz kurz einhaken? Was heißt das? Der letzte Satz, deine... Können Sie es noch einmal sagen, die Gemeinwohlökonomie um eine rationale, zweckorientierte Planung?
In der Genossenschaftsbewegung ging es dabei hauptsächlich darum, dass man sich die Ziele klar vor Augen führt und dann rational plant und sich daran orientiert und das dann auch so umsetzt.
Da geht es jetzt ums Wohnen.
Zum Beispiel. Das ist eine der häufigen Beispiele. Die Gemeinwohlökonomie ist verwandt damit. Auch Gemeinwohlökonomie gibt es schon lange. Daily Cobb zum Beispiel haben vor einigen Jahrzehnten schon ein bedeutendes Buch darüber geschrieben. Und natürlich ist es in Österreich durch die Gemeinwohlökonomie-Bewegung sehr bekannt und hat neue Aktualität gewonnen. Gemeinwesensorientierung ist eine der Dimensionen der solidarischen Ökonomie. Es gibt auch noch andere, Selbstverwaltung, Umweltziele, Kooperation, Wirtschaftlichkeit. Das heißt also, die Gemeinwohlökonomie fokussiert auf diese Gemeinwohlorientierung und ist somit mit der Solidarökonomie überlappend. Das eine geht ohne dem anderen nicht wirklich. Die Solidarökonomie ist aber wahrscheinlich umfassender, weil es nicht nur um die Ziele, sondern auch um die Art der Umsetzung geht. Trifft darüber auch Aussagen, zum Beispiel, dass eben Kooperation zu präferieren ist, wobei das auch in der österreichischen Version der Gemeinwohlökonomie diskutiert wird.
Mhm. Wir haben jetzt in den Interviews zum Teil gehört, den Begriff zum Beispiel Raubtierkapitalismus. Können Sie kurz ausführen, wie unser Wirtschaftssystem ist? Ist es eines? Sind es viele? Gibt es Unterschiede, Ähnlichkeiten und trifft dieses Attribut Raubtier bzw. Turbokapitalismus auf unser Wirtschaftssystem? Allgemein. Immer. Ist es so böse und so schlecht, wie es sehr viele Kritiker und Kritikerinnen, wie unter anderem auch diese beiden Bücher, die ich heute hier zitiert habe, behaupten.
Raubtierkapitalismus bzw. Turbokapitalismus, das sind politische Kampfbegriffe. Und was sie damit meinen ist, sie weisen auf die schlecht regulierte Marktwirtschaft hin und meinen den rücksichtslosen, unverhüllt ausschließlich auf Profitmaximierung ausgerichteten Kapitalismus. Exenberger hat ja erwähnt, beispielsweise in seinen Ausführungen, dass es um das Recht des monetär Potenteren geht. Mhm. Und das wird mit diesem Kampfbegriff in Frage gestellt, meines Erachtens zu Recht in Frage gestellt. Unter Wirtschaftssystem generell versteht man ein Regelwerk der Wirtschaft plus deren Akteure. Wir nennen es, das Regelwerk nennen wir dann soziale Institutionen. Das heißt, das sind Regeln verschiedenster Art und Weise, das können festgeschriebene sein, können aber auch informelle sein, also über die nur alle Teilnehmenden Bescheid wissen, es aber nie festschreiben, zum Beispiel Normen. Und diese machen das Wirtschaften aus. Und solche Regelwerke gibt es schon, eine Pluralität, da gibt es schon sehr viele unterschiedliche. Dennoch gibt es in den letzten Jahrzehnten eine Tendenz zur Vereinheitlichung aufgrund von Neoliberalismus. Also weil es eine Logik gibt, die über diese Vielfalt von verschiedensten Ausgestaltungen von Wirtschaftssystemen drüber gestülpt wird, gibt es eine Tendenz zur Vereinheitlichung. Was wichtig ist, ist darauf hinzuweisen, dass der Kapitalismus der 90er Jahre wird oft in den Raum, also nicht nur in den Raum, wird hervorgehoben, dass sich der von dem der vorhergehenden Dekaden unterscheidet. Und dann wird oft gesagt, dass ab den 90er Jahren es so etwas wie einen vollkommen deregulierten, völlig entfesselten Markt ohne alle schützenden Barrieren gab und weiterhin gibt. Ich finde diese Denkweise wenig hilfreich. Ja, ich würde sogar argumentieren, dass sie falsch ist. Denn es gibt keine freien Märkte. Märkte bestehen aus Regeln. Je nachdem, welche Regeln sich für welche Regeln sich eine Gesellschaft entscheidet, liefern die Märkte entsprechende Ergebnisse. Mit manchen Regeln sind das dann Ergebnisse, die dem Gemeinwohl zuträglich sind. Mit anderen Regeln sind es Ergebnisse, die den privaten Gewinnern zuträglich sind. Es gibt aber keine neutralen, puren, freien Märkte. Markt ohne Regulierung kann gar nicht funktionieren. Markt ist eine Art von Regulierung. Die spannende Frage ist daher, welche Regulierung will eine Gesellschaft und wie setzen sich verschiedene Interessen durch? Und wie können Regeln geändert werden, wenn sie nach den von ihnen funktionierenden Märkten unbefriedigende Ergebnisse liefern? Das ermöglicht es auch, so einen Dämon zu demontieren, to unpack, irgendwie auseinanderzunehmen, zu verstehen, wo die Probleme herkommen und auch gleichzeitig zu verstehen, wie sie adressiert, wie sie verändert, verbessert werden können. Was mit der Aussage der vollkommen deregulierten, völlig entfesselten Markt ohne alle schützenden Barrieren gemeint ist, ist, dass es dann reduziert wird auf eine Regulierung, wonach der Preis zum einzigen Entscheidungskriterium wird. Und in der Folge man die Produktion so lange in Länder mit niedrigerem Lohnniveau verlagert, bis es keine Lohnunterschiede mehr gibt. Nach der neoklassischen ökonomischen Theorie ist das für Konsumenten, Konsumentinnen überall, ist das für Arme in Niedriglohnländern und über die Konsumentenschiene dann auch für die Produzenten, Produzentinnen in Hochlohnländern vorteilhaft. Diese Sichtweise lässt aber einige bedeutende Aspekte aus. Und ich möchte nur drei nennen. Erstens, Konsum ist nicht gleich Wohlbefinden. Also nur wenn man Konsummöglichkeiten hat, heißt nicht, dass man sein Wohlbefinden steigert. Tim Jackson, ein Forscher, den ich sehr schätze, von der University of Surrey, hat das sehr eloquent genannt, ich übersetze frei, Menschen davon zu überzeugen, Geld, das wir nicht haben, für Dinge auszugeben, die wir nicht brauchen, um Eindruck zu machen, der nicht anhält, auf Menschen, die uns gar nicht wichtig sind.
Das kenne ich und mag es besonders gern.
Genau. Der zweite Punkt ist die Terms of Trade, die natürlich nicht neutral sind, sondern zugunsten von Investoren in reichen Ländern verzerrt sind. Und das dritte ist der Glaube, das Versprechen, dass man durch Fleiß und dadurch verdientes Arbeitseinkommen einen fairen Anteil am Kuchen bekommt, sich das gute Leben erarbeiten kann. Und dagegen hat Thomas Piketty eine Gegenrede geschrieben, eine sehr überzeugende, empirisch fundierte Gegenrede, der steigenden Ungleichheit, die inhärent im Kapitalismus ist.
Ja, sehr komplex und äußerst eindrucksvoll dargestellt von Ihnen. Danke auch für die Ausführung. Ich frage mal weiter, wie kann denn dann Solidarökonomie, eine faire Ökonomie, eine faire Wirtschaft für möglichst viele Menschen rechtlich verankert werden.
Ich bin keine Juristin.
Ich weiß, Sie sind keine Juristin, aber es gibt bestimmt Beispiele oder Ideen.
Mhm. Ja. So wie es natürlich nützlich wäre, wenn wir ein Klimaschutzministerium hätten, so wäre es freilich auch hilfreich, einen Champion für Solidarökonomie am politischen Parkett zu haben.
Sehr schön gesagt. Uns fehlt der Champion sozusagen. Mhm. So wie das Ministerium.
Genau.
Das gibt es zumindest in Brasilien, obwohl jetzt durch einen Polizeipräsidenten geführt.
Was aber schon einmal helfen würde, wäre auch Mythen loszuwerden. Sowas wie, wir müssen nach Wirtschaftswachstum streben, sonst. Ja, was sonst? Sonst gibt es Probleme mit sozialen Institutionen, die wir aber geschaffen haben, wie Gesundheitssystem, Pensionssystem, Arbeitsmärkte und so weiter, die in der Tat auf Wachstum ausgerichtet sind. Also das müsste man hinterfragen. Oder auch der Mythos, Unternehmen müssen profitmaximierend agieren. Steht nirgends. Die müssen nicht profitmaximierend agieren, nicht einmal Aktiengesellschaften, auch nicht unter dem amerikanischen Corporation Law. Und durch reale Beispiele sehen wir, dass es auch anders geht. Aber wir brauchen auch einen kulturellen Wandel. Also nicht nur die realen Beispiele, an denen man sich sehr wohl anhalten kann. Und ich würde mit den Vorrednern sehr wohl übereinstimmen, dass Schritte in die richtige Richtung, seien sie auch noch so klein, wichtig sind. Aber es ist auch bedeutend, dass diese Veränderungen institutionell verankert werden, dass diese auch auf einer höheren Ebene, auf einem höheren Aggregatsniveau wirksam werden. In welcher Form auch immer, da gibt es ganz viele Wege. Und wir müssen uns auch verabschieden von einem Politikverständnis. Wir haben hier gehört, der wohlwollende Diktator hat meins meistens nur wohl mit sich selbst, sondern dass top-down plötzlich die ideale Regulierung kommen wird, idealerweise noch über den ganzen Globus wirksam. Das wird nicht gehen, sondern Politikwissenschaftler sagen uns, dass ein Governance-Prozess ein viel komplexerer Prozess ist und da braucht es alle Akteure im wirtschaftlichen Feld. Da braucht es zum Beispiel auch Unternehmen, die sind jetzt ein bisschen untergegangen in der Diskussion. Mit den Unternehmern, Unternehmerinnen oder mit Menschen, die in großen Unternehmen tätig sind, mit denen ich spreche, es ist erstaunlich, wie radikale Ansichten die teilweise haben und wie viel die aufgrund von Eigeninitiative oder auch von Gruppenprozessen schon unternehmen. Ich sehe eher die Verzögerung derzeit in der Politik.
Mhm. Sie meinen radikale Ansichten im Sinne der Solidarökonomie.
Genau, genau. Und Politik wird sich aber dadurch verändern, dass Bürger, Bürgerinnen aktiv werden, NGOs aktiv werden, also eine Organisationsform davon, und dass Unternehmen aktiv werden. Dann wird sich Politik verändern. Ich glaube, bin nicht so optimistisch, dass es andersrum funktionieren wird. Und deswegen braucht es alle Akteure, dass die in die Richtung solidarischer Ökonomie, ökologischer Ökonomie stoßen. Zum Glück haben wir ja ein bisschen Rückenwind auf globaler Ebene. Es gibt bezüglich Klima das Paris-Abkommen und es gibt noch viel breiter die Sustainable Development Goals. Mhm. Und da gibt es ganz spannende Aspekte dabei. Das Ziel 3, gesundes Leben für alle. Mhm. Ziel 5, Geschlechtergerechtigkeit und Selbstbestimmung für alle Frauen und Mädchen. Hat natürlich eine ganz starke ökonomische Dimension. Dann gibt es die Umweltziele 6, 7 und 13, wo es um Wasser, Energie und Bekämpfung von Klimawandel geht.
Können Sie nur vielleicht ein Beispiel ausführen, welche ökonomische Dimension das Ziel 5 mit Gleichberechtigung Frauen, Mädchen hat, dass wir uns das so vorstellen
können? Wenn man ökonomisch autonom ist oder selbstbestimmt ist, kann man selbstverständlich auch in politischen Prozessen oder in der alltäglichen Praxis anders auftreten. Das heißt, es gibt ein anderes Selbstbewusstsein. Und wenn Frauen, Mädchen weiterhin diesbezüglich benachteiligt werden, dann benachteiligt sie das nicht nur ökonomisch, sondern das benachteiligt sie auch in anderen Prozessen. Und deswegen ist es auch eine ökonomische Aufgabe, diesbezüglich Gerechtigkeit herzustellen. Bei den Sustainable Development Goals haben wir eines, das ein bisschen problematisch ist meines Erachtens das Ziel 8, auf das wurde schon Bezug genommen, das hat das schöne Ziel der menschenwürdigen Arbeit für alle zu fördern drinnen, aber gleichzeitig wünscht es sich auch oder strebt es auch an, beinhaltet es auch dauerhaftes, inklusives und nachhaltiges Wirtschaftswachstum. Und das ist so die eierlegende Wollmilchsau, man freilich, wer kann gegen dauerhaft, inklusive, nachhaltiges Wirtschaftswachstum sein? Nur nach allen Modellberechnungen, die wir angestellt haben, die ich gelesen habe, die ich kenne, geht sich Wirtschaftswachstum global gesehen auf eine nachhaltige Art und Weise nicht aus. Mhm. Also insofern, da gibt es ein Spannungsverhältnis. Und dann gibt es noch viele andere Sustainable Development Goals, die sehr spannend sind. Zum Beispiel auch das 10er, wo es um Ungleichheit innerhalb von und zwischen Staaten zu verringern geht. Oder auch um Infrastruktur zu schaffen in Städten und Siedlungen, die inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig ist. Das heißt, dass es nicht nur um Effizienzsteigerung geht und Ungleichheit zu reduzieren, sondern auch diese dynamische Dimension beinhaltet.
Das war jetzt sehr viel, sehr interessante Information in geballter Ladung. Eine abschließende Frage noch. Wir kennen den Spruch, Geld regiert die Welt. Wäre das der Ausweg aus dem Übel,
Also als Ökonomin habe ich eigentlich nichts gegen Geld, das muss ich schon sagen. Dazu gibt es auch einige Theorien, die fast an Verschwörungstheorien grenzen. Prinzipiell ist Geld freilich hilfreich, weil es uns von der Schwierigkeit der wechselseitigen Bedürfniskoinzidenz befreit. Was damit gemeint ist, ist, dass damit ich etwas kaufen kann, nicht jemanden finden muss, der nicht nur das, was ich verkaufe, haben möchte, sondern auch meinen Gegenangebot an Waren mag, sondern ich kann es für Geld verkaufen und dann kann ich das Geld nehmen und irgendwo anders hingehen. Also das ist schon sehr nützlich. Das wirkliche Problem ist weniger das Geld als Austauschermöglicher, sondern vielmehr die dominante Rolle des Finanzkapitals. Der Finanzsektor diktiert mittlerweile dem Realsektor die Vorgaben. Das nennt man auch Finanzmarktkapitalismus. Und was auch dabei noch relevant ist, ist für die Ungleichheit, die wir ja schon besprochen haben, ist die verzerrte institutionellen Arrangements, die auf künstliche Weise, also ohne realwirtschaftliche Basis, finanziellen Reichtum schaffen. In der Literatur nennt man das normalerweise Finanzialisierung der Wirtschaft. Und außerdem führen diese fiktiven Finanzgewinne zu Spekulationsblasen, die unerfreuliche gesellschaftliche Auswirkungen haben, wie zum Beispiel Rohstoffpreise, relativ erratisch verändern.
Ja. Wäre hier auch nochmal, wie bei allen anderen vorher schon angesprochenen Punkten, die Politik bzw. die Gesetzgebung diejenige, die das stoppen, regulieren könnte. Da gibt es ja auch schon sehr viele, sehr gute Gesetze, die allerdings auch auf eine sehr gute und clevere Weise umgangen werden. Ist nach wie vor
selbstverständlich die muss Politik der Finanzsektor noch viel gezielter reguliert werden, sodass er zum Gemeinwohl beiträgt und nicht nur für die eigenen Interessen arbeitet.
Das ist ein schönes Stichwort. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich, dass Sie da waren und auch diese Mythen etwas demontiert haben. Im Eingang habe ich ja doch aus Fabian Scheidlers Buch zitiert, das Ende der Megamaschine, Geschichte einer scheiternden Zivilisation, und das ist doch eher ein düsteres Bild. Sie haben Hoffnung gebracht und Licht und vor allem Klarheit. Das heißt, man kann sich sehr wohl auch weiter informieren und nach Alternativen suchen.
Es gibt sehr viel zu tun, aber es gibt auch viele Möglichkeiten, sich konstruktiv einzubringen.
Ich fand auch, dass jeder kleine Schritt in die richtige Richtung schon die Massen bewegen kann. Ein schöner Spruch der beiden anderen Interviewpartner, die ich hatte, Andreas Exenberger und Stefan Neuner. Sie haben das Buch herausgebracht, Unser kleines Dorf, eine Welt mit 100 Menschen. Das ist im IMT Verlag in Kufstein erschienen und wird jetzt eben wegen der großen Nachfrage nochmal neu aufgelegt, nochmal herausgegeben. Wer Interesse hat, findet es auch im Netz. Ich bedanke mich vielmals bei den Hörerinnen und Hörern für das Interesse, fürs Zuhören. Ihr hört uns wieder in 2 Wochen. Unsere Sendungen sind archiviert im Weblog unter kef.potspot.de. Wir machen aber weiter, also Radio lesen und verstehen gibt es auch auf unserer Homepage www.kef-research.at. Das sind Hintergründe und Recherchen zu den Radiosendungen. Mein Name ist Meada Hadaya. Ich bedanke mich nochmal und bis zum nächsten Mal. ¿Qué hay que hacer para ser algo más? Sin hacer favores de más, sin tener que suplicar ni tampoco sobornar. Otros músicos suenan también y en la fama ya todos se ven. ¿Cómo llegaron ahí? Ya lo sé. Alguna vez lo sé. Derrière moi il me dit quoi faire, pourquoi, comment, est-ce qu'il faut pas. Grâce à lui pas de soucis, mon argent est en frais. Je suis le maître et lui jamais il mentirait. Encuentran a su papá, chupan todo lo que haya que chupar, fiscalizando su dinero. Así es como funciona la música. Como paga, es derrière moi il me dit quoi faire, est-ce qu'il faut pas. Grâce à lui moi je vais être frais. Je suis le maître, il faut bien l'avouer.
el secreto descubierto. Podemos buscar alternativas distintas. No queremos hacer o seguir al rebaño. Busquémonos la vida, echemos cuenta. ¿Qué hay que hacer para ser algo más? Sin hacer favores de más, sin tener que suplicar ni tampoco sobornar. Otros músicos suenan también y en la fama ya todos se ven. ¿Cómo llegaron ahí? Ya lo sé, alguna vez.
Mon parrain qui est derrière moi, il me dit quoi faire, pourquoi, comment, est-ce qu'il faut pas. Grâce à lui, pas de soucis, mon argent est au frais. Je suis le maître et lui jamais il mentirait.
Encuentran a su papá, chupan todo lo que haya que chupar,
escalitando su dinero.
Así es como funciona la música. Mon parrain est derrière moi, il me dit quoi faire, est-ce qu'il faut pas. Grâce à lui, moi, je suis au frais. Je suis le maître, il faut bien l'avouer.
Alors surtout ne mens pas.